Hi und herzlich willkommen zum Schulpodcast mit Oske und Vollmar.
Ich bin Julia und das eben war Justus. Gemeinsam sprechen wir über Tipps und Tricks rund um die Schule und über Stories aus unserem Alltag. Es ist Sonntagabend und du kannst dich gar nicht richtig auf den Montag freuen. Du blickst ein bisschen besorgt in das neue oder in das kommende Schuljahr und du unterhältst dich mit anderen Menschen und stellst fest, hey, die sind richtig begeistert von ihrem Beruf und freuen sich, jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Heute wollen wir uns mal der Frage widmen, bin ich eigentlich noch richtig in diesem Beruf? Und einen Blick auf Ursachen und natürlich mögliche Lösungen werfen. Also, für unsere heutige Folge habe ich einfach mal ein bisschen gegoogelt, um ein paar Zahlen zu finden. Und tatsächlich ist es gar nicht so einfach. Also nach Bundesland und auch nach den einzelnen Kategorien, also hier angestellt oder verbeamtet, unterscheidet es sich stark, wie viele Personen quasi nach und nach aus dem Schuldienst aussteigen. Tatsächlich wurde auch immer sonstiges Schulpersonal mit angegeben, also hier Schulsozialarbeiter. Da scheint es auch irgendwie eine hohe Quote zu geben. Und was auf jeden Fall feststeht, dass sich das in den letzten Jahren massiv nach oben geregelt hat, die Quote. Daher so ein bisschen meine erste Frage. Hast du dir eigentlich auch schon mal die Frage gestellt, ob du noch richtig bist? Und dann vielleicht auch damit verbunden, ob du aufhören solltest? Oder ja, kam das irgendwie für dich noch nie vor?
Ja, tatsächlich, muss ich sagen, habe ich mir die Frage auch schon gestellt. Und bei mir kam das im Ref. Also als so dieser Druck und dieser Stress da war, irgendwie ja gewissen Maßstäben zu genügen. Es war eine dezente Überforderungssituation schon auch. Und ja, man hat sich natürlich irgendwann gefragt, ob man das alles so schafft, wie man das so schaffen soll, auch dauerhaft. Und ja, in dem Moment habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt, ob das für mich eine Zukunft hat. Und ja, muss da so ein bisschen sagen, einerseits hast du mich da so ein bisschen rausgeredet, andererseits habe ich von meiner Seminarleitung ziemlich einen auf den Deckel bekommen, dass ich überlegt habe, aufzuhören. Als ich sie damit konfrontiert habe, habe ich ein, sagen wir mal, ernsthaftes Gespräch mit ihr führen dürfen, an dessen Ende sie mir klar gemacht hat, dass das keine Option ist, weil ich das schon gut machen werde. Wie ist das bei dir?
Also ich hatte im Ref ja auch so ein bisschen Zweifel, aber jetzt glaube ich nicht am Beruf an sich, sondern wie du sagst, so ein bisschen als Konsequenz quasi der Überforderung. Aber dass ich so richtig mir gesagt hätte, so nee, bin ich hier eigentlich noch richtig im Sinne von in diesem Beruf, das hatte ich jetzt nicht. Aber ich muss sagen, wenn irgendwie online angegeben ist, ne, dass die Zahlen da irgendwie weiter und massiv in den letzten Jahren angestiegen sind und auch steigen, ist es ja im Grunde auch absehbar. Ne? Sowas wie natürlich die individuellen Gründe, die es ja auch schon immer gab, aber dann auch einfach die äußeren Faktoren. Ne? Der komplette Lehrermangel.
Ja, ich meine, gerade wenn man sich überlegt, genau, Fachkräftemangel, weniger Leute müssen das Gleiche auffangen. Man muss ja auch sagen, es ist politisch aktuell leider eben nicht so, dass man sagt, gut, man macht den Job attraktiver, damit da entsprechend mehr Nachwuchs reinkommt und das Ganze sich wieder langsam entspannt. Stattdessen ist es so ein bisschen, die da sind, machen halt noch mehr. Das macht ja einen Beruf für Neulinge noch viel unattraktiver. Und die da sind, werden noch zusätzlich belastet, damit die ja möglichst zeitnah dann auch aufhören, ne?
Ja.
Also weiß ich nicht, ja.
Aber ich hätte eigentlich gedacht, du sagst, bei hast du dir die Frage schon mal gestellt, dass du jetzt die Grundschulzeit sagst?
Nee, also ich muss sagen, in der Grundschulzeit, ich war ja vorher schon am Gymnasium, ich wusste, dass das auch anders geht. Und ja, also dass ich am Gymnasium, an der Grundschule so ein bisschen das Gefühl hatte, dass es alles nicht so läuft. Da habe ich ja schon auch gemerkt, dass es auch an meinem Nähe-Distanz-Verhalten liegt, aber dass ich mir da halt über die Zeit am Gymnasium eine Art und Weise aufgebaut habe, die mir hilft, nah genug an den Schülern dran zu sein, um Dinge zu erfahren, die ich brauche, um meinen Job gut zu machen und gleichzeitig genug Distanz zu haben, um es durchführen zu können. An der Grundschule hätte ich aber sehr viel distanzierter sein müssen, weil die Kids von sich aus schon sehr viel näher an der Lehrkraft sind. Ich hatte aber keine Lust, mich umzustellen und mich hinterher nochmal wieder neu umzustellen. Also ich glaube, ich hätte schon eine Lösung parat gehabt.
Eigentlich hast du ja dann auch genau das gemacht, was wir uns so ein bisschen für diese Podcast-Folge überlegt haben, ne? Also so ein bisschen sich zu fragen, was sind die Ursachen? Denn das kommt ja nicht von ungefähr. Man hat sich den Beruf ja erstmal ausgesucht und man ist vielleicht auch schon x oder auch mehr als x Jahre dabei. Und sich dann zu sagen, ja, woran könnte es denn eigentlich liegen? Was hat sich vielleicht geändert in der Schule oder auch in den Bedingungen? Und sich dann zu sagen, okay, was könnte die Lösung dafür sein?
Ja, aber vor allem sich die Frage zu stellen, welche Dinge kann ich überhaupt ändern? Also alles, was wir gerade angesprochen haben, was schulpolitisch gerade stattfindet, ist schön und gut, dass man sich darüber aufregt und man kann auch darüber mit Leuten sprechen und in Gespräch kommen und so weiter. Aber daran wirst du kurz- bis mittelfristig nichts ändern. So, das heißt, es ist halt schon sinnvoll, sich an der Stelle auf Dinge zu konzentrieren, die man irgendwie in der Hand hat und zu überlegen, welche Ursachen kann ich tatsächlich beeinflussen, ne? Und da gehört halt die politische Situation an dieser Stelle zumindest auf absehbare Zeit erstmal nicht dazu.
Nee, ja, da hast du recht. Also zum Beispiel eine Sache wäre ja dann so ein bisschen in die Über- und Unterforderung durch Workload. Ich weiß jetzt nicht, gibt es jemanden, der unterfordert ist?
Naja, ich habe das schon so an der Grundschule gemerkt, ne? Also okay. Da war es halt schon so, dass ich sehr viel pädagogisch gearbeitet habe, was mich dann irgendwann auch... Also ich denke, ich habe das gut gemacht. Ich war nicht in einer Überforderungssituation im Sinne von, ich weiß nicht, was ich machen soll.
Ja.
Aber es hat mich schon angenervt teilweise. Ne? Also so, ja, es sind halt kleine Kinder, Lächerlichkeiten zu klären, wo ich so denke, ey Leute, jetzt mal ganz im Ernst. Aber das gehört halt dazu. Und auf der anderen Seite dann die fachliche Unterforderung, da zu stehen und mir zu denken, yo, wow, dafür habe ich jetzt so lange studiert. Also hat mich, ich meine, das ist jetzt so ein bisschen, ne, das hört sich komisch an, aber es hat mich schon teilweise ein bisschen angefressen. Und ich habe schon auch vermisst, mal in die Tiefe zu gehen. Ne? Also ich hatte vorher einen Leistungskurs Sport und dann war ich in der dritten Klasse. Das ist schon ein Unterschied.
Das heißt, du sagst an der Stelle, lässt es sich einfach theoretisch ja ganz einfach lösen, ne? Also eine Über- oder eine Unterforderung, indem man zum Beispiel einfach sich ganz systematisch überlegt, was wäre, wenn ich im nächsten Schuljahr, ne, angebe, ich gehe jetzt erstmal mehr zu den Kleinen oder erstmal mehr zu den Großen, weil dadurch ergibt sich ja auch ganz bewusst so eine Verschiebung, dass die pädagogische Arbeit ab oder zunimmt, dass Korrekturaufwand ab oder zunimmt, dass man da einfach mal sagt in der Fachschaft, wenn es irgendwie darum geht, die nächsten Leistungskurse zu verteilen, dass man einfach mal sagt, so hier möchte ich oder oh, ich glaube, ich brauche mal so ein Doppeljahrgang, Pause davon.
Ja, was man auch sagen muss, ist, was dann natürlich stark mit reinspielt. Ich habe letzte Woche erst mit einer Kollegin drüber gesprochen. Stell dir vor, du hast zwei Korrekturfächer. In ihrem Fall waren das Englisch und Spanisch. Boah, Klausurenphasen sind dann echt hart, ne?
Ja, ciao.
Also das ist einfach auch ein Punkt, wo ich sagen muss, da kommt es auch dann irgendwie, wenn man mal Richtung Lösungen denkt, auf Absprachen in der Fachgruppe an, sich dann zu überlegen, gut, welche Jahrgänge habe ich grundlegend schon mal gemacht, was habe ich schon mal didaktisiert, wenn ich ein Problem mit Workload habe, zuzusehen, dass ich halt was nehme, was ich schon mal gemacht habe und nicht unbedingt etwas, was ich komplett neu hochziehe, noch nie gesehen, noch nie ausprobiert habe. Das würde natürlich irgendwie dann zum Stress beitragen. Genauso sich zu überlegen, wie kann ich die Korrekturen irgendwie minimieren, ne? Indem ich irgendwie sage, ja gut, ich könnte ja zum Beispiel aufgabenweise korrigieren oder ich sage mir, ich mache jeden Tag 3 Stück, anstatt einen Tag komplett durchzuziehen und dann total im Eimer zu sein. Also sich wirklich zu überlegen, was kann ich konkret an meiner Situation machen, um dieses Problem anzugehen.
Ja, ich finde eigentlich, die Zusammenarbeit wird viel zu wenig ausgeschöpft. Mir ist gerade so eingefallen, während du gesprochen hast, man könnte ja sogar im Grunde genommen sagen, wenn man Parallelkurse hat, dass man sagt, ey, einer entwirft eine Klassenarbeit, einen Grammatiktest, einen Vokabeltest, was auch immer. Und solange du dich grundlegend absprichst und sagst, so, ne, in dieser und dieser Woche schreibe ich mit meinem Kurs und der andere Kurs schreibt dann einfach auch, dann kannst du das eigentlich ja theoretisch parallel laufen lassen.
Ja, vor allem bei verleisteten Kursen. Ne? Spanisch läuft im ganzen Jahrgang gleichzeitig. Ja, genau. Dann können alle 8. Klassen...
theoretisch dieselbe Lernkonto. Ja, es wäre ja sogar gut. Ich meine, es
sind wahrscheinlich dann nur zwei Kurse oder so. Ne? Ja. Aber ja, klar.
Aber theoretisch könntest du dann sogar auch an dieser Stelle sagen, ich meine, wenn man das mal auf die Spitze treiben will, dass man sich sagt, so hey, man teilt sich auf. Den ganzen ersten Batzen korrigiert der eine und den ganzen zweiten Batzen korrigiert der andere. Ich meine, dann arbeitest du dich im Grunde einmal ein und dann bist du für die erste Klassenarbeit halt nicht zuständig und dann halt für die zweite, wenn alle dasselbe gemacht haben. Und so ist es ja. Dann muss der eigene Fachlehrer vielleicht hier und da nochmal drüber gucken. Aber an sich würde das vermutlich gehen.
Ja, weiterer Punkt ist natürlich, dass man seinen Perfektionismus mal so ein bisschen zurückschraubt und auch auf seine Konzepte überdenkt. Ne? Ist es wirklich notwendig, jede Woche einen Vokabeltest zu schreiben?
Ja.
Und so weiter. Aber ich denke, da ist auch ein ganz guter Anlaufpunkt nochmal die Folge, die wir schon mal aufgenommen haben, um Burnout zu umgehen. Da haben wir ganz viele Tipps schon gesammelt, um tatsächlich so Überforderungssituationen Richtung Workload zu reduzieren.
Ja.
Weiterer Punkt, den ich so festgestellt habe, kann auch an Unzufriedenheit im Kollegium oder durch das Kollegium liegen. Also man stellte sich vor, du kommst irgendwie ins Lehrerzimmer, es ist immer eine negative Stimmung, es wird irgendwie ständig rumgelästert, du fühlst dich nicht wohl, du hast vielleicht keine Ansprechpartner, keine Leute, mit denen du dich gerne umgibst, dann wird es halt schwierig, ne?
Ja, wenn du gar keinen Anschluss im Kollegium hast, dann bist du ja im Grunde genommen ja eigentlich den ganzen Tag alleine, ne? Alleine mit den Kindern. Vielleicht hast du das Glück, du hast noch einen Praktikanten da, mit dem du mal irgendwie zwei Zeilen reden kannst, aber das war's. Im Grunde hast du sonst niemanden an der Schule, denn ja, ich meine, es gibt witzige Situationen im Unterricht, aber so das Zusammensein mit den Kollegen am Vormittag, das kann man halt nicht ersetzen. Und wenn du da irgendwie keinen Anschluss gefunden hast, derselbe Punkt trifft auf die Schüler zu. Das hatte ich in meinen Vertretungsstellen. Wenn du merkst, das matcht mit den Schülern nicht, ne, vor allen Dingen hatte ich das dann an meiner zweiten Gesamtschule, dass ich gemerkt habe, so, ich finde einfach keinen Umgang mit denen und auch keine, weiß ich nicht, Gesprächsthemen, unsere Welten sind viel zu weit auseinander. Sitzt du halt den ganzen Vormittag, hast immer 30 verschiedene Kinder vor dir und hast das Gefühl, eigentlich ist es so ein, ne, abgesehen vom Unterricht, eigentlich ein Nebeneinander statt ein Miteinander.
Hm. Ja, dann letzte irgendwie, was wir uns noch so überlegt haben, wäre natürlich die persönliche Situation. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich im Ref so eine Situation hatte, dass ich einfach nicht zufrieden war mit dem, wie es lief und was lief und ja, meinem Anspruch nicht so wirklich genügen konnte. Das ist natürlich nach dem Ref als Berufsanfänger nochmal ein weiterer Punkt, den man gut umgehen kann, wenn man halt nicht direkt in die volle Stelle geht, klar, ne? Wäre auch schon wieder Richtung Lösung gedacht. Ja, so andere Aspekte, die mir einfallen, wären natürlich, du hast irgendwie gerade ein Kind bekommen und zu Hause muss ich alles neu einrütteln. Oder du stehst kurz vor der Pension und kannst vielleicht auch einfach nicht mehr so wie früher, ne? Und da gilt es dann halt für sich einfach eine Lösung zu finden. Also, dass man meinetwegen zum Beispiel sagt, naja, dann nehme ich jetzt erstmal 2-3 Wochen Elternzeit, vielleicht auch 1-2 Monate Elternzeit, bis sich zu Hause alles wieder eingerüttelt hat. Oder dass ich in Richtung Pension sage, naja, gut, in der Akutsituation kann ich jetzt nicht mehr viel ändern, außer meine Stelle zu reduzieren. Aber wenn ich mal ein bisschen langfristiger denke, könnte ich natürlich sagen, naja, ich arbeite jetzt vielleicht mal ein paar Jahre etwas mehr, lege was zur Seite, um einfach die Möglichkeit zu haben, im Alter dann zu sagen, naja,
reicht mir.
Wenn es halt nicht mehr geht, dann fahre ich ein Stück zurück und bin nicht gezwungen, weiterzumachen, weil ich mir halt irgendwie einen hohen Lebensstandard erarbeitet habe oder sowas, ne? Also so diese Wohlstandsfalle.
Ja, aber ich finde es ganz wichtig, dass, was du sagst, dass man manchmal das Gefühl hat, so, es läuft nicht und die Ursache liegt halt eigentlich wo ganz anders, ne? Die liegt vielleicht gar nicht bei den Schülern, bei den Kollegen, bei der Schulform, sondern die liegt halt zum Teil sowas wie, sie liegt einfach zu Hause. Du bist gerade dabei, ein Haus zu bauen und das beschäftigt dich halt eigentlich so viel, dass du in der Schule irgendwie immer so eine Unzufriedenheit merkst, aber einfach, weil du komplett unausgeglichen bist, ne? Und aus deinem alten Trott raus. Also da auch wirklich mal einen Schritt zurückzugehen und sich zu fragen, liegt es wirklich an 4-Klassen-Arbeiten? Oder liegt es wirklich daran, dass ich jetzt diesen und diesen Kurs bekommen habe? Nein, ne? Es kann auch wirklich einfach andere Ursachen haben.
Oder Klassiker, liegt es an der Unterrichtsvorbereitung? Die hast du ja nun mal komplett in der Hand. Und wie du das jetzt umsetzt, ist irgendwie dann doch deine eigene Sache. Wenn du natürlich meinst, irgendwie du musst parallel zum Buch dein komplett eigenes KC umsetzen, ja gut, dann ist das natürlich aufwendig. Das Gegenteil wäre vielleicht in die Unterrichtsstunde komplett ohne Vorbereitung zu gehen, nur aus dem Buch zu unterrichten. Na, es gibt ja auch noch einen Weg dazwischen. Und man muss ja auch sagen, man kann sich auch so gewisse Muster zurechtlegen, ne? Dass man beispielsweise sagt, naja, ich ritualisiere den Beginn der Stunde, ich ritualisiere das Ende der Stunde, ich weiß, in der Mitte gibt es eine längere Erarbeitungsphase und dann habe ich ja schon so gewisse Kategorien, die ich nur noch füllen muss. Im Grunde genommen ist es ja nichts anderes, was man im Studium und auch im Ref lernt, ne? Die Stunde so ein bisschen zu phasieren und dann halt die Phasen entsprechend zu füllen. Das kannst du natürlich auch, ne, ein bisschen noch umbauen für dich, ja, damit du halt einfach so, ja, in der Vorbereitung etwas schneller vorankommen kannst.
Ja, und ich finde es eigentlich super wichtig, wir hatten im Referendariat so eine Situation, da kam einer, der hat uns was über Schulrecht erzählt. Und da hat auch irgendjemand eine Frage gestellt und es ging auch so ein bisschen so in die Richtung, ist das irgendwie eigentlich alles das Richtige? Und da sagte er so ein bisschen zu uns, ja, wer sich die Frage stellt, ne, ob er gut genug ist, da zeigt es eigentlich schon, dass derjenige halt im Gegensatz zu anderen das komplett hinterfragt und eigentlich genau richtig an dieser Stelle ist. Ne? Also sich auch immer wieder zu denken, dass das auch was mit dem eigenen Anspruch an sich selber zu tun hat, dass man überhaupt an diesem Punkt gelangt ist. Ich fand das super augenöffnend und ich gebe das auch irgendwie immer so weiter, wenn ich jemanden bei mir im Unterricht mit drin habe.
Ja, ich muss da tatsächlich auch häufiger dran denken, weil das so die Zeit war, wo das erste Mal bei mir Zweifel aufkamen. Und als er dann, er war halt schon relativ alt.
Ja, ja.
Und man hat gemerkt, er spricht aus Erfahrung. Und dann von jemandem zu hören, der da irgendwie viele, viele Jahre schon dabei ist, du bist genau hier, genau richtig. Richtig, das war irgendwie.
Das ist schon ermutigend.
Ja, dann. Genau, es war schon aufbauend, klar, definitiv.
Kommen wir zu den Tipps?
Ja, auf jeden Fall. Also was ja hier schon die ganze Zeit mitschwingt, ist, werd dir der Ursachen für die Probleme bewusst. Reflektier da wirklich, woran hakt es hier wirklich? Ist wirklich das Problem, von dem ich denke, dass das ist, das echte Problem? Und dann versuch eine Lösung zu finden. Und zwar eine Lösung, die auch umsetzbar ist. Es bringt dir nichts, in Was-wäre-wenn-Szenarios zu denken. Es muss halt machbar sein und es muss für dich machbar sein.
Ja, und weniger meckern, mehr machen. Und auch da einfach zu gucken, was ist Ursache, was ist Symptom, was ist Lösung. Ne? Immer die drei Sachen, so ein bisschen wie bei Krankheitsbildern. Sich da einfach mal stumpf abzuarbeiten und vielleicht sich jemanden mal dazu zu nehmen. Muss man ja auch nicht alleine machen. Vielleicht geht's ja anderen genauso. Da kann man ja auch jemanden mit ins Boot holen oder jemand, der vielleicht auch gar nichts mit Schule zu tun hat.
Bringt vielleicht auch nochmal einen frischeren und unbefangeneren Blick auf die ganze Situation.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Ja, das nächste ist natürlich bei Stress mit irgendwelchen Personengruppen da ganz offen zu kommunizieren, also das Gespräch zu suchen. Wenn man Angst hat, dass das im 1:1 nicht funktioniert, kann man ja auch eine neutrale Person noch mit dazu nehmen. Das funktioniert im Ref mit Ausbildern, das funktioniert mit Kolleginnen und Kollegen und das funktioniert auch mit Eltern, Schülerinnen und Schülern. Klar ist das unangenehm, wenn es irgendwie dazu kommen muss, weil man Differenzen hat oder sich nicht traut, das anzusprechen oder ähnliches. Aber das Ganze totzuschweigen, auf sich sitzen zu lassen und man lässt es sich von innen heraus wegfressen, das macht es nicht besser.
Nein, auf gar keinen Fall. Und dann der Punkt, den du vorhin gesagt hast, wenn es könnte auch immer sein, dass man mal einfach mal Abwechslung braucht oder dass man unterfordert ist. Also sich da ganz bewusst zu fragen, worauf hätte ich eigentlich so richtig Lust? Ne? Das, was ich vorhin gesagt habe, wenn man sich mit Menschen unterhält, die richtig Bock auf ihren Job haben, worauf hätte ich richtig Lust? Wo kann ich mich einbringen? Ist es eine AG? Ist es irgendwie, also eine AG jetzt für die Schülerinnen und Schüler, ist es eine Arbeitsgemeinschaft oder Arbeitsgruppe auf Lehrerseite, keine Ahnung, Schulhof neu gestalten, ne? Wo könnte ich einfach meine Energie vielleicht verwenden und merken, ja, es geht dann auch voran und dann habe ich auch wieder Lust, irgendwie an solchen Projekten mitzumachen und zu arbeiten.
Ja, voll. Bei mir war das jetzt zum Beispiel dieses Schuljahr, ja gut, ich habe das nicht gemacht, weil ich da jetzt irgendwie so ein bisschen verzweifelt war. Ich hatte aber einfach tatsächlich Bock drauf. Ich habe in der Schule früher eine 10-Fingertippen-Veranstaltungsreihe mitgemacht. Das wurde angeboten von so einem Institut, man konnte sich da anmelden und hat das dann irgendwie, ich glaube, ein Schuljahr oder ein halbes Schuljahr begleitend gemacht. Immer am Nachmittag, damals noch auf Schreibmaschine. Es war so ein didaktisches Konzept, Computer waren schon am Start. Und ich fand es super cool, Ich bin halt echt gut geworden da drin, auch über die Jahre immer besser und das wollte ich weitergeben. Und ich habe jetzt eine AG mit jetzt im ersten Durchgang 12 oder 13 Schülerinnen und Schülern. Und da sind halt auch schon welche dabei, ne, die jetzt irgendwo was bei 20 Wörter die Minute schreiben. Also das ist schon cool. Also ja, einfach so ein Projekt zu finden, auf das man wirklich Bock hat, ne?
Ja, vor allen Dingen habe ich da gelacht, als ich ins Dorf meiner Eltern kam, sprachen mich die Nachbarn an. Also deine AG.
Auf meine AG?
Ja. Ja, hier ist doch diese 10-Fingertippen-AG von Herrn Vollmer. Meinte ich so, ja, das macht er auch selber gerne.
Das ist sehr cool.
Also da merkt man halt, ne, wenn man Lust auf etwas. Oder das muss ja auch nicht AG sein. Es kann ja auch sein, irgendwie im Verwaltungsbereich, ne? Die Stelle von Fachleitung, Fachobmann. Also da sich einfach neue Herausforderungen zu suchen, die das einfach so ein bisschen wieder spannender und abwechslungsreicher machen. Vor allen Dingen, wenn man schon länger dabei ist, kann ich mir vorstellen, dass das nochmal ganz erfrischend sein kann.
Ja, man muss halt gucken, gerade wenn man so in die Richtung geht, dass man sich überfordert fühlt mit dem normalen Stundendeputat, dass man sich halt überlegt, ja, gegebenenfalls tatsächlich auch Waltungsbereiche zu verschieben. Also wer sagt denn, dass ich die ganze Zeit nur meine Fächer unterrichten muss? Wer sagt denn, dass ich nicht auch AGs machen kann, dass ich nicht auch in den Verwaltungstrakt gehen kann, da was machen kann? Es ist halt alles eine Sache der Umorganisation, ne?
Dann fassen wir das Ganze doch nochmal zusammen. Also zuallererst solltet ihr immer versuchen, die Ursachen für eure Unzufriedenheit zu finden und dann euch mögliche Lösungen zu überlegen. Ursache und Lösung spielen jetzt hier natürlich so ein bisschen in der Zusammenfassung, ne, zusammen. Also die Frage nach, bin ich eigentlich im Alltag unterfordert oder überfordert? Und dann jeweils sich zu überlegen, wie kann ich entweder meine Arbeit oder meinen Workload reduzieren, beziehungsweise wie kann ich mir bewusst neue Herausforderungen suchen, sich dann die einzelnen Personengruppen an der Schule anzugucken, mit denen man zusammenarbeitet. Also da vom Kollegium, in das man sich vielleicht mehr einbringen möchte oder sich einfach bewusst Leute sucht, mit denen man gut kann, über die Schülerschaft zu sagen, gut, mit der Klasse läuft es vielleicht nicht und ich wechsle oder ich versuche im nächsten Schuljahr einfach wieder mehr in der Oberstufe oder in der Unterstufe zu unterrichten, hin zu der Frage, ja, ist die Schulform vielleicht einfach für mich in dieser aktuellen Situation noch das Richtige oder kann ich nach einer Abordnung einfach nächstes Jahr mich umschauen und gucken, ob ich vielleicht an der Grundschule dann besser zurechtkomme? Und dann im Grunde genommen offen zu kommunizieren mit Kollegen, das Ganze zu besprechen, sich nicht in sich reinzufressen und auch an den Sachen, die man ändern kann, die Arbeit reinzustecken und die Sachen, die sich nicht ändern lassen, da das dann auch einfach gut sein zu lassen und nicht in so einen Mecker-Modus zu kommen, der einen quasi jeden Tag einfach nur aufs Neue runterzieht.
Alles klar, Julia, kommen wir noch zum Entweder-Oder. Ich will heute mal von dir wissen, was ist dir lieber? Ab in den PC-Raum oder einen Tablet-Koffer in das Klassenzimmer schleppen?
Ich würde ab in den PC-Raum sagen, habe ich auch schon eine Strategie. Ich gehe vorm Unterricht, also entweder ganz vorm Unterricht oder quasi vor der unmittelbaren Stunde, gehe ich runter, schalte alle ein. Schalte den PC ein. Ja, die brauchen 10 Minuten. Überleg dir das mal. Als ich es beim ersten Mal noch nicht wusste. Ne?
Technischer Untergang.
Deswegen sage ich wirklich Strategie. Also nein, sie brauchen genau 7 Minuten. Steht sogar so ein kleiner Zeitbalken. Und dann schalte ich vorher alles ein. Und ich finde das super praktisch. Man muss nichts umherschleppen, nichts kann leer sein, alles ist stets angeschlossen. Die füllen auch immer so eine Mappe aus, obwohl jetzt muss ich gerade überlegen, war das in meiner alten Schule? Egal. Bin ich absolut überzeugt. Und jetzt frage ich bei euch, ihr habt ja glaube ich noch nicht mal hier diese Koffer, oder? Die ihr durch die Gegend fahren könnt.
Nee, bei uns läuft es ein bisschen anders. Wir haben ja, im Grunde genommen so Laptop-Boxen. Bei uns sind keine Tablets am Start, sondern Laptops. Und ich muss tatsächlich sagen, das finde ich auch cooler als im PC-Raum. Denn das Problem bei dem räudigen PC-Raum ist, ständig ist das Ding ausgebucht. Also da ganz spontan sich zu sagen, jetzt gehe ich mal rüber in den PC-Raum, weil wir irgendwas, das muss ja nicht immer geplant sein. Ne? Das kann ja auch sein, dass sich das einfach mal ergibt und man ganz spontan von seiner Planung abweicht. Und in der Regel ist es dann bei uns tatsächlich so, dass die Laptop-Koffer, also diese Laptop-Boxen, halt irgendwie noch verfügbar sind, weil wir, ich glaube, wir haben 4 oder 5 Stück davon und man braucht 2 Stück für einen Klassensatz. Ja, und der PC-Raum halt nicht. Wo man halt auch sagen muss, wir haben, lass mich kurz überlegen, 2 oder 3 PC-Räume. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat keiner davon genug Arbeitsplätze, damit jeder einzelne Schüler einen PC haben könnte.
Ja, gut,
das ist mit 2 Laptop-Boxen geht das halt. Das heißt, wenn ich nur eine Laptop-Box hätte, könnten sie Partnerarbeit machen. Das wäre dann ungefähr deckungsgleich zum PC-Raum.
Aber ist denn eure Laptop-Box quasi so, dass die Laptops da drin angeschlossen sind und geladen werden?
Ja, es ist so, wir bringen die, also die stehen beim Schulassistenten. Du gehst rein, du holst die Box, du gibst sie zurück und wenn du sie zurückgibst, schließt er alle Laptops an.
Ah, okay.
Also sie sind immer voll geladen, wenn du kommst.
Weil bei uns ist quasi im iPad-Koffer. Also ich will jetzt nicht sagen, im iPad-Koffer ist der Strom, aber...
Ja, ja, doch, und du musst dann den Koffer selbst noch an die Steckdose anschließen, genau. Ist schon klar.
Und dadurch ist es ein unglaublich dicker Koffer. Also wirklich jeder Reisekoffer von hier, 20 Kilo, den du mit ins Flugzeug nimmst, ist nichts dagegen. Es ist ein fetter Koffer und du schleppst es durchs ganze Gebäude. Ne? Du fährst damit, du rollerst durch die Gänge. Du kannst dann auch einen Fahrstuhl nutzen, wenn du deinen Sport mal brauchen solltest, alle. Weiß ich nicht, dann müsste irgendwer tragen, weil ich glaube, über den holprigen Schulhof geht es nicht.
Von daher ans Fahrrad hinten dran binden.
Ja, hör auf, ey, das poltert, glaube ich, zu doll. Von daher nehme ich dann immer nur einzelne raus und muss die dann halt auch wieder reinmachen. Aber selbst wenn du dann 5 rausgenommen hast, dann 5 jedes einzelne wieder ankabeln, anstöpseln. Weiß nicht,
ist das können ja auch die Kids machen.
Ja, aber wenn du nur 5 rausnimmst, die stehen ja beim stellvertretenden Schulleiter
bei uns im Büro. Ah, okay, verstehe. Ne? Ja. Ist natürlich total individuell, je nach Schule und System. Schule, ja. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin ganz klar bei Laptops.
Ja, gut.
Also mobile Lösung.
Mobile Lösung, ja. Ja gut, ich bin in diesem Fall nicht mehr bei mobile Lösung, sondern schön der gute alte PC-Raum.
Dir hat diese Folge gefallen? Dann lass uns ein Like da und teile sie mit deinen Freunden. Und wenn du auch in Zukunft keine weiteren Folgen verpassen willst, dann freuen wir uns über dein Abo.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.